Guten Morgen zusammen. Christine hat es gerade großartig gesagt, Umbruch in Dankbarkeit annehmen. Das ist ein Thema, für das wir uns ehrlich gesagt im Leben gar nicht so oft freiwillig entscheiden, sondern die Umbrüche, die wir im Leben erleben, die geschehen ja. Oder die werden uns vor die Füße gesetzt. Oder, sind wir ganz ehrlich, brechen über uns herein. Und tatsächlich ist gerade auch Prisma in einem Umbruchsmoment. Mit der heutigen Verabschiedung von Tabea und von Petra geht etwas zu Ende. Und auch da nochmal Butter bei die Fische. Was Neues kommt, ist noch nicht da. Das heißt, man weiß es noch nicht. Was kommt jetzt? Etwas geht zu Ende und was Neues ist noch nicht da. Und zwar für die Gemeinde, aber auch für Tabea und für Petra. Das heißt, es ist eine Umbruchssituation, die da ist. Und wie reagieren wir für gewöhnlich auf sowas? Mit Ratlosigkeit. Und ich möchte es heute ganz offen ansprechen. In solchen Momenten, so freudig wir auch uns entscheiden, zu sein, ist Unsicherheit da. Und ich finde, Unsicherheit begegnet man am besten, indem man sie adressiert. Indem man das auch aufnimmt, dass Unsicherheit da ist. Und woher kommt die denn? Naja, sogar der initiativste und innovativste unter uns schätzt es, wenn Dinge ein bisschen berechenbar sind. Ganz ehrlich, ich halte mich für enorm flexibel und ich liebe Neues, aber ich bin immer wieder überrascht, wie mich Neues auch herausfordert. Und vor allem da, wo es mit den Grundfesten zu tun hat und wo es so richtig an die Sache geht. Ja, wenn es zum Beispiel finanzielle Dinge anbelangt, da hört oft unsere Flexibilität auf. Lebensplanung, wo geht's hin? Und wir haben ein Stretching, dass Gott uns natürlich zusagt, er ist da, aber Gott sagt uns nicht zu, ich verrate euch den ganzen Weg, den ihr zu gehen habt, wie er aussieht. Das hat er beim Volk Israel nicht so getan. Und vielleicht tut es bei den einen oder anderen von euch, bei mir tut er es bisher für gewöhnlich nicht so sehr. Ich halte mich dann an diesem Bibelwort fest, mein Wort ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege und muss mir immer wieder bewusst machen, es heißt, deines Fußes Leuchte und nicht die Flutlichter auf der Straße. Ich würde die Bibelstelle total gern so auslegen, weil es mir viel angenehmer wäre. Ich hätte da so einen hell erleuchteten Weg, am liebsten sogar fluoreszierend, damit der strahlt. Aber wenn du dir die Funzeln anguckst, die zu der Zeit damals hatten, dann waren das so Laternen, die haben dir gezeigt, wo du nicht stolperst. Aber arg viel weiter war es nicht. Und ob wir das mögen, das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Aber ich gehe jetzt mal proaktiv davon aus, dass viele von uns das gar nicht so sehr mögen. Und das macht was mit einer Stimmung und einer Atmosphäre. Und deswegen wage ich das, der heute proaktiv zu begegnen, ohne dass ich jetzt über die Maßen viel davon heute spüre. Aber weil ich Menschen so einschätze. Ich hoffe, wenn dich das nicht abholt und sagt, das ist gar nicht mein Thema, dann überstehst du diese 20 Minuten jetzt wahrscheinlich auch ganz hervorragend. Was will ich euch mitgeben als Aussicht? Euch als Gemeinde, aber auch Petra und Tabea, euch. Und es gibt so gute Zusagen Gottes in der Bibel. Die Frage ist, wie ernst nehmen wir die? Ich kann euch sagen, in Umbruchssituationen, in Situationen der Unsicherheit und Ungeklärtheit bleibt uns oft gar nichts anderes übrig, als die anfangen zu lernen, ernst zu nehmen. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das Menschen tun, die nicht an Gott glauben. Weil die haben dann tatsächlich gar nichts mehr. Deren Kartenhaus stürzt zusammen und dem begegnet die Bibel im Psalm 127, finde ich, mit diesem sehr grundlegenden Wort. Und das möchte ich euch zusprechen als Prisma Ostfildern. Wenn ihr hier das Wort Haus gegen Gemeinde austauscht. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Leute, ganz klar, wem gehört diese Gemeinde? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, und das ist keine Plattitüde, sondern das ist der Punkt, um den es geht. Wem gehört diese Gemeinde? Ist es meine Gemeinde oder ist es seine Gemeinde? Ich kann euch sagen, auch aus Erfahrung, wenn du selbst baust und sagst, naja, das ist schon mein Haus. Wir sind anscheinend architektonisch nicht sonderlich begabt. Du arbeitest umsonst. Also gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Gott hat keine Lust mehr auf Prisma ausfiltern. Das ist das Worst-Case-Szenario. Dann könnten wir hier bauen und weiterwerkeln, was wir wollen. Und es wäre umsonst. Nehmen wir das Best-Case-Szenario, übrigens das, von dem ich ausgehe. Das ist das Haus des Herrn und er hat was vor. Dann wird der Herr das Haus bauen. Die Frage ist, wem lassen wir die Regentschaft übers Bauen? Aber nochmal, ich werde da heute sehr direkt hinzusprechen. Tabea und Petra, das spreche ich euch auch zu. Wer baut das Haus eures Lebens? Wenn es der Herr baut, wer will denn versuchen, das abzureißen? Der große böse Wolf, der pustet und prustet? Ich glaube nicht, Tim. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Es ist eine Veränderung da. Wir merken, wir müssen uns an Gott festhalten und wundern uns und sagen, wie kann denn Veränderung sein? Denn wir finden in der Bibel ja auch potenziell den Gedanken eines Widerspruchs, wenn wir haben, ja, siehst du, ich habe es doch gesagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Da ist ja gar keine Veränderung drin. Er ist doch derselbe. Wie kann dann sein, dass wir durch so einen Wandel durch müssen? Und ich kann es nochmal bestätigen, dieses Wort. Beziehen wir es jetzt von Jesus auf den Vater. Ja, wir haben im Jakobusbrief 1, Vers 17 stehen, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Bei Gott ist keine Veränderung. So, ja, was denn nun? Jetzt haben wir eigentlich keine Veränderung, aber wir erleben Veränderung. Hat Gott sich doch geändert? Stimmt die Bibel nicht? Und wir merken, hier entsteht eine Spannung. Wie gehen wir damit um? Ich kann euch sagen, was mein Geheimtipp ist. Um in Situationen, wo ich nicht genau weiß, wie ich mit umgehen soll, denen zu begegnen. Also bis dahin, wie bereite ich einen Input für einen Tag wie heute vor? Da hört irgendwann auch das Gefühl von Souveränität auf, versteht ihr? Weil du dir bewusst wirst, was du alles falsch machen kannst. Und deswegen ist mein ultimativer Tipp und eine meiner Lieblingsbibelstellen, ebenfalls aus dem Jakobus, ein bisschen davor, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Leute, es ist ein guter Moment, um Weisheit zu beten. Es ist so ein guter Moment, um zu bitten, von Gott seine Downloads zu empfangen. Zu erfahren, Gott, was ist dein Ratschluss? Und dann vielleicht nicht zu erwarten, dass er, wie ich vorher sagte, euch den ganzen Weg schon vorzeigt, sondern dass er da ist in dem. Und was dann Gott ausgießt, versteht ihr, er wird geben. Und das nächste Problem ist ja, dass meine Definition von Weisheit möglicherweise auch eine andere ist als Gottes Definition. Also ich muss vertrauen, dass das, was ich kriege, auch von ihm ist. Kurzum, mein Appell, jetzt ist die Zeit für Einheit und Gebet. Und wenn ihr mir das zugesteht als Freund des Hauses, dann rufe ich euch heute als Gemeinschaft und fordere euch auf, geht in Einheit und Gebet. Ihr dürft tun und euer Leitungsteam, was ihr denkt, aber mein Impuls von außen ist, fangt an, in irgendeiner Form auch Orte zu etablieren, wo ihr Gott fragt, was ist dein Wille? Und tut dies in Einheit und entzweit euch nicht. Auch nicht über unterschiedlichen Herangehensweisen und Meinungen. Denn die haben wir immer. Und es meint für gewöhnlich kaum einer bös. Aufgrund unserer ganzen Prägung, der Art von Intelligenz, der Persönlichkeit, der Bildung, denken wir, wir haben die Lösungswege gefunden. Und deswegen bringen wir die oft auch gutherzig ein und jemand anders empfindet es anders und dann haben wir da einen Konflikt. Jetzt ist die Zeit, glaube ich, stille zu sein, sich für Einheit zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Und ins Gebet zu gehen. Und ich fühle mich so erinnert an das Wort aus dem Propheten Jesaja, wo Gott seinem Volk zuspricht. Und ich finde diese Stelle, auch wenn die hier fürs Volk Israel ist, sagt so viel über Gott aus und darüber, wie er ist. Und es ist so ermutigend für eine Zeit des Wandelns. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene. Achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und wenn ihr euch erinnert, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, ist jetzt das Spannungsfeld komplett. Jetzt, Peter, was? Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und bei Gott ist kein Wandel. Und Gott sagt hier, ich wirke Neues. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, da sehen wir den König auf dem Thron, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Hä? Leute, es geht nicht darum, dass wir das verstehen. Das ist leider im Glauben oft ein Stretching, das wir haben. Und wir verstehen Dinge gern. Sogar ich, auch wenn man mir es nicht zutraut. Verstehe Dinge gern. Hier geht es darum, zu vertrauen. Obwohl ein Spannungsfeld da ist. Und ich finde dieses Wort, und ich möchte es euch mitgeben, einfach so eine Ermutigung. Warum halten wir am Alten fest? Naja, weil es konstant war. Und etwas, was konstant ist, das gibt uns Sicherheit. Das ist das, was wir schätzen. Leute, wir machen hier aber einen fatalen Fehler, wenn wir denken, das bisher Erlebte und der Weg, auf dem ich gegangen bin, ist die Sicherheit. Die Konstante ist nicht die Vergangenheit, die Konstante ist eine Person. Und das ist Jahwe, unser Gott. Er ist die Konstante. Wir erleben das und die meisten von uns werden darüber mal die Augenbrauen hochgezogen haben, wie das Volk Israel, nachdem sie befreit wurden, in das Neue reinlaufen, noch nicht wissen, was es wird und auf dem Weg geht das Mimimi los und dann kommt dieses in Ägypten war aber schon auch gar nicht so schlecht. Und wir finden diese Formulierung an den Fleischtöpfen Ägyptens. Wenigstens hat man genug zu essen. Und Gott hört es und versorgt mit Manna aus dem Himmel. Und kurze Zeit später, aber immer nur Manna ist irgendwie nichts. Und Gott sagt, gut, dann Fleisch, nicht nur vegetarisch. Und schenkt Wachteln vom Himmel. Immer nur Wachteln und Manna. Ehrlich, als Kind, ich habe gedacht, wie blöd kann man sein? Als Erwachsener denke ich oft, oh. Im Alltag, wenn ich plötzlich merke, jetzt komme ich in meinen Mimimi-Modus. Und dann merke ich, dass Gottes Geist mich erinnert und sagt, siehst du? Ja. Und das hängt daran, wenn meine Konstante das ist, worauf ich mich gesetzt habe. Und es ist nicht der Herr selbst. Das gebe ich euch mit, ganz konkret. Es ist ein Unterschied. Und ihr als Gemeinde seid nun herausgefordert, daran festzuhalten. Und das hat was mit einer Entscheidung zu tun. Ich möchte euch ein Zitat, das mich seit längerem sehr begeistert, weitergeben von Ronald Heifetz, ein ganz berühmter Führungsexperte. Der fasst es in dem Satz zusammen. Menschen haben keine Angst vor Veränderungen. Sie fürchten Verlust. Die Veränderung ist oft nicht das Problem. Die Angst um einen Verlust ist das Problem. Was, wenn mir was wegbricht? Meine Heimat, meine Sicherheit. Ihr könnt es ergänzen mit was auch immer es ist. Die Frage ist, was fürchtest du zu verlieren? Spoiler, bei einem Gott, der gerne schenkt. Und ich wünschte, ich könnte euch das als Profi von einem, der es richtig gut drauf hat, sagen. Und stell fest, was für ein harter Weg das echte Leben ist, immer wieder. Die Auf und Abs zu erleben, den Wandel zu erleben. Leute, es ist ja nicht nur die Veränderung in der Leitung von Prisma gerade, es ist ja auch eine Welt, die sich unfassbar verändert zurzeit. Es sind Unsicherheiten dort auch. Leute, auch da, die Gesellschaft um uns herum hat Angst vor Verlust. Ganz kurz und knapp gesagt, auch wenn das vielleicht gerade nicht euer Hauptthema ist, aber es sollte eins werden für die Gemeinde Christi. Vielleicht dürften wir die Stabile sein, die in Zeiten der Veränderung nicht wankt und Angst hat, weil wir auf Gott schauen. Die Welt könnte es gerade brauchen. Aber bleibt mal kurz bei euch und bei dem, was ihr gerade habt. Und auch hier möchte ich ganz ehrlich ansprechen, ihr als Gemeinschaft, ihr seid sehr unterschiedlich zusammengestellt und das ist auch gut so. Ihr seid von euren Typen her unterschiedlich. Ihr habt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn ihr jemand Initiatives unter euch habt, dann wird er sich schon freuen aufs Neue, bevor es angefangen hat und ist ganz aufgeregt. Und direkt daneben sitzt jemand, der gewissenhaft stetig ist und der kriegt die Krise. Das muss man bedenken, wenn man als Gemeinde zusammen ist. Auch, dass man sich nicht gegenseitig übervorteilt. Leute, macht euch das bewusst, ihr seid unterschiedlich und das ist gut, weil ihr gerade in Zeiten des Umbruchs durch eure Unterschiedlichkeit einander helfen könnt. Der Initiative braucht den Stetigen, der ihm sagt, pass auf, du rennst hier zu schnell nach vorne. Ich glaube, ich habe sie schon erzählt, für mich eine der markantesten Lektionen, die ich in Leiterschaft in der Praxis gelernt habe. In einem Ältesten-Meeting vor einigen Jahren, wo ich voller Begeisterung und Feuer, und ihr kennt mich nun ja, wenn ich mal so richtig in Fahrt bin. Und so war ich auch in Fahrt. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber ich hatte ein klares Ziel vor Augen, war on fire und habe es proklamiert und gesagt, das machen wir und da gehen wir zusammen hin. Das wird der Hammer. Und ja, so tun wir das. Und dann springt einer meiner Ältesten auf, und zwar der stillste, ruhigste, hirtlichste Typ, der, wenn du bei Wikipedia Hirte eingibst, ist ein Foto von dem drin. Wirklich, für mich, selten habe ich einen gutmütigeren, hirtlicheren Menschen als ihn getroffen. Und mein Bruder Martin springt auf und sagt, stopp Peter, Schluss jetzt. Und ich war so, hui. Ich vermute, das hat er nicht oft in seinem Leben gemacht. Aber wenn das von so jemand kommt, dann merkst du, vielleicht ist es gut, kurz hinzuhören. Und dann sagte der mir, Peter, merkst du gar nicht, dass du in deinem Feuer gerade über eine ganze Menschengruppe drüber rennst? Die kommen gar nicht mit und wir hängen die ab. Du musst aufpassen. Und ich war so, hui, ich hab's nicht gemerkt. Weil meine Persönlichkeit auf ein anderes Ziel gerichtet war. Und hätte ich ihn nicht gehabt, ich hätte Menschen da total überrannt. Selbstverständlich kam Martin in der nächsten Pause auf mich zu und hat sich bei mir total entschuldigt dafür, dass er mir da gerade so, und ich habe gesagt, bitte nicht entschuldigen. Und wisst ihr was? Ich musste vor ein paar Jahren ihn beerdigen. Und das ist die schönste Anekdote und die schönste Erinnerung, die ich an ihn habe. Wie er sich mir entgegengestellt hat, und gesagt hat, stopp, Peter, weil ich so viel gelernt habe in dem Moment. Leute, entscheidet euch für Einheit. Liebt einander jetzt und ertragt einander auch in der Unterschiedlichkeit und schaut, wo wir voneinander lernen können in diesem Moment, weil der andere vielleicht eine Sicht hat, die du noch nicht hast. Und wenn wir zusammenkommen, ach Leute, so gut. Wenn man die ganz groben an Big Five-Tests orientierten Persönlichkeitsprofile nimmt, nehmen wir es einfach am Disk entlang. ist ein Team großartig aufgestellt, wenn es dominante Leute gibt, stetige, gewissenhafte Uninitiative. Früher dachte ich immer, Hauptsache wir fühlen uns gut zusammen und können schnell Entscheidungen treffen. Nee, Leute, manchmal ist aus sich ringen und nicht sofort weiterkommen gut und wichtig, damit man es gut macht. Die Entscheidung ist, bleiben wir zusammen in dem Prozess. Und ich spreche es deswegen an, weil sehr wahrscheinlich das etwas ist, was vor euch steht. Aber ich glaube, das könnt ihr schaffen. Und ehrlich gesagt, mal wieder. Das stimmt. Und mal wieder. Ja, auch Dinge haben sich wiederholt. Ich möchte hier gar kein Oberlehrer sein, aber wie großartig wäre es, wenn ihr es jetzt genau nochmal anschaut. Warum sind die Dinge so? Und wie können wir daraus lernen? Das ist so ein guter Moment. Letzten Endes geht es wirklich darum, das Alte loszulassen und Neues empfangen zu können. So, Christine, würdest du kurz mal herhalten? Wenn du dieses schöne Kerzengefäß mit beiden Händen hältst, damit es auch nicht runterfällt, weil sonst muss gleich jemand kommen und muss Glas zusammen. Und in dem Fall würde ich sagen, bringen Scherben keines. Und ich hätte aber für dich vorbereitet, dass ich dir diesen Tisch schenken möchte. Wie machst du das jetzt? Also ich kann sagen,
schwierig.
Ich sehe auch nicht mehr lang cool aus mit diesem Tisch, weil ich habe den falsch eingeschätzt, der ist viel schwerer als... Also machen wir es schnell, Christine.
Wir brauchen Hilfe.
Nein, ja, was machst du, damit du jetzt meins nehmen kannst? Du musst jetzt diesen Tisch nehmen. Ja, ja, wäre eine Möglichkeit, aber wisst ihr was, wenn ich an Christines Stelle wäre, würde ich es machen und dann wird es kippen und wird zerbrechen. Und Leute, das ist ein gutes Bild, manchmal machen wir es, wir versuchen beides und dann gehen Dinge dabei kaputt. Fakt ist, ich verrate es dir, du musst das Alte loslassen, um das Neue empfangen zu können. Jetzt merkst du, das ist heftig, was da kommt.
Okay.
Ja, danke schön.
Sehr gerne, kein Problem.
Wir wissen nicht, was Gott vorbereitet hat. Wir wissen, dass das, was wir bisher haben, uns wertvoll ist. Und du kannst sagen, Christine, ja, aber Peter, guck mal, das ist eine Kerze, das ist ein Licht, das ist meine Berufung. Ist das nicht großartig? Und ja, wahrscheinlich ist es das. Aber was, wenn Gottes Plan ist, Christine, in der nächsten Etappe möchte ich, dass du ein ganz toller Tisch bist, auf dem andere Kerzen sich aufbauen können. Du wirst in dieses nur reinkommen, wenn du das Alte loslässt. Und das spreche ich euch zu. Tabea, better things have yet to come. Petra, lass los und freu dich auf das Neue, was kommt. Das Problem ist ein bisschen, vielleicht kennen noch einige von euch diese super alte Rudi Carrell-Show, wo du dich entscheiden musstest, ob du einen Artikel auf einem Laufband aussuchst und manche waren verdeckt und du musstest überlegen, könnte da drunter die Reise im Traumschiff sein in die Karibik und du sagst, ich wähle das verdeckte Geschenk und dann ist es halt doch bloß ein kleiner Staubsauger. Ja? Das Geschenk ist verpackt, ihr wisst nicht, was kommt, aber wisst ihr was? Ihr wisst, wer schenkt. Und ich vertraue darauf, dass es Gott ist, der ein guter Vater ist. Und wenn wir ihn als seine Kinder bitten, wird er uns, wenn wir um ein Brot bitten, keinen Stein geben. Das ist das, was die Bibel sagt und ich vertraue darauf. Aber, und jetzt erinnere ich die von euch, die auf der Gemeindefreizeit waren, an das Thema Loslassen, was wir diesen Sommer hatten auf der Gemeindefreizeit. Ein paar Folien als Reminder, die ihr auf der Freizeit wart, schon gesehen habt. Was müssen wir loslassen? Ja, es heißt in diesem Moment auch, Träume und Sehnsüchte loszulassen. Ich habe mir ein Bild gemacht von etwas, was werden könnte. Und das wird nicht. Lass mal einen Traum los. Lass mal einen Lebenstraum los. Leute, das geht nicht einfach. Da gehört auch Trauerarbeit dazu. da hat man das Gefühl von einem Verlust. Und trotzdem kannst du das Neue nur empfangen, wenn du das Alte loslässt. Ja, in diesem Prozess entstehen auch Schmerzen. Und auch da musst du dich entscheiden, an irgendeinem Zeitpunkt X, ich lasse den Schmerz los. Aber in diesem Moment, wo du loslässt, da wird es dir nochmal ganz gewahr. Ich mag dieses Bild total mit dieser Hand, die diese Nägel, die schon die Hand durchbohren, festklammert. Jeder würde sagen, wenn du zum Arzt gehst, was ist das Erste, was der Arzt sagt? Mach mal locker und lass los. Und wie sind wir manchmal? Das ist doch auch im echten Leben so. Wenn wir Zahnschmerzen haben, haben wir Angst vorm Zahnarzt. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir danach rausgehen und keine Zahnschmerzen mehr haben. Aber auf diesen Schmerz beim Zahnarzt, und ich bin auch kein Fan. Wobei ich glaube, Gott liebt auch Zahnärzte. Ich kenne sogar ein paar ganz Liebe. Ich muss loslassen, damit der Schmerz mich nicht auffrisst. Und das ist eine Entscheidung. Es geht nicht darum, habe ich ein Recht auf. Es geht nicht um, habe ich ein Recht auf Träume, auf Sehnsüchte. Habe ich ein Recht auf Schmerz? Noch nicht mal, Leute, und das ist ganz verrückt. Habe ich ein Recht auf eine geistliche Agenda? Denn wir planen ja auch für unsere Gemeinden. Das ist, wofür Prisma Ostfildern steht. Vielleicht ist Zeit für was Neues. Vielleicht müssen wir auch die geistliche Agenda loslassen. Einfach hinhören, Gott, was möchtest du sagen? Das heißt übrigens nicht immer, wir haben es jahrelang falsch gemacht, sondern manchmal verändern sich auch einfach Dinge. Ich denke, es ist eine großartige Zeit. Es ist mir, als hätte ich es schon gesagt, für Einheit und Gebet. Es ist eine großartige Zeit zu sagen, Herr, wir fragen nach deinem Ratschluss. Frank, du darfst gern schon kommen. Ich möchte gar nicht länger machen, ich wollte auch nur einen kurzen Impuls machen, aber ich möchte euch ermutigen und es zusprechen. Und nochmal, wenn ihr mir es gestattet, ich formuliere es so, ich rufe euch als Prisma Ostfildern in die Einheit und ins Gebet. Es ist der richtige Moment, um Gott zu fragen, was möchtest du tun? Und er wird uns auch sagen, was gilt es loszulassen und zur rechten Zeit, was gibt es Neues zu ergreifen? Aber er ist derjenige, der den guten Plan hat. Prisma ist seine Gemeinde. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der, der wacht vergebens. Vertraut auf den Herrn. Wirklich, glauben wir an Gott oder glauben wir nur an irgendeine fixe Idee? Vertraut auf den Herrn. Wenn du merkst, du kannst Gott nicht vertrauen, ist vielleicht ein guter Moment, ihn besser kennenzulernen, denn er ist vertrauenswürdig. Und er ist treu. Und er lässt uns nicht los, wenn wir uns in seine Hand begeben. Manchmal ist auch gut, etwas, was so schön ist wie eine Kerze, loszulassen, damit ich die Hand von jemand ergreifen kann. Denn Christine hätte mir nicht mal die Hand geben können, solange sie das festgehalten hat. In erster Linie geht es darum, an der Hand Gottes zu sein. Und erst in zweiter Linie, was wir in die Hand nehmen. Ein noch aufbauend auf diesem Statement. Wir alle kennen die Stelle, ich spreche sie euch zu, aus Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und das haben wir gerade gesungen, Frank. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Der Herr schenke euch Weisheit und sein Geist, lasse euch diese Zuversicht zu einem Licht werden. Geht in Einheit und Gebet.